Ja, allen einen wunderschönen guten Morgen. Ganz besonders herzlichen Dank wieder an unser tolles Musikteam. Das ist wirklich eine ganz große Freude, wie ihr das macht. Und was ich auch besonders schön finde, ist, wenn man spürt, dass das geleitet ist und ohne dass es abgesprochen ist, doch zur Predigt passt. Gerade auch vom Inhalt, es soll heute Morgen in ganz besonderer Weise um das Reich Gottes gehen. Michael hat eine Predigtreihe eröffnet über die Evangelien. Dabei hat er eine Predigt gehalten zum Matthäusevangelium. Und mir ist es, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin immer, wer mich kennt, ein bisschen zurückhaltend mit solchen Sätzen und Worten, aber doch in gewisser Weise aufs Herz gelegt, ganz besonders über die Reich Gottes Gleichnisse zu sprechen. Und damit möchte ich heute anfangen. Über das Reich Gottes, soll über das Reich Gottes gehen, weil ich glaube, dass das sehr grundsätzlich ist, sehr wesentlich auch für unser Verständnis als Christsein, was das überhaupt bedeutet, mit Jesus zu leben. Das Reich Gottes, machen wir mal ein bisschen so. Gerade im Matthäusevangelium ist dieser Gedanke ganz zentral. Der Gedanke vom Himmelreich. Und gerade diese Himmelreichsgleichnisse unterrichten uns sozusagen über Gottes Reich. Und zwar in einer ganz besonderen Weise, wie wir sie sonst im Neuen Testament kaum finden. Nur so zur Erinnerung, der regelmäßige Bibelleser wird sich gut erinnern, nicht das Gleichnis vom Sämann, das Himmelreich ist wie ein Sämann, vom Senfkorn, nicht wie ein Senfkorn, Sauerteig beispielsweise, Unkraut und Weizen. Wir denken an den kostbaren Schatz, der Kaufmann, der kostbare Perlen sucht, und das Fischnetz. Das Himmelreich ist wie ein Fischnetz. Ist meistens nicht so im Bewusstsein mit dem Fischnetz. Vielleicht werde ich da auch mal eine Predigt drüber halten, dass das Reich Gottes wie ein Fischnetz ist. Dann ein König, das haben wir eben in den Liedern sehr, sehr schön, nicht wahr? Ein König, der mit seinen Knechten sozusagen abrechnet geradezu. Ein König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Und natürlich, gerade in den Endzeitreden Jesu, das Himmelreich ist beispielsweise oder gleich 10 Jungfrauen. Ganz interessante Dinge. Heute soll es um Matthäus 20 gehen. Matthäus 20, machen wir gerade mal rein. Ja, Matthäus 20, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Das ist Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Da heißt es, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinberges zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei dem Letzten bis zu dem Ersten. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden jetzt mehr empfangen. Und auch sie empfingen jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ganz spannende Geschichte, Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich möchte kurz erklären, was das bedeutet. Diese Bilder hier sind ja verschiedene Bilder, das ist ja ein Gleichnis. An manchen Stellen erklärt Jesus nochmal ganz ausdrücklich, was das Gleichnis soll, vom vierfachen Acker beispielsweise, vom Sämann und so. Und hier erklärt sich das sozusagen von selbst. Wer also sozusagen den Hintergrund des Alten Testamentes ein wenig kennt und den Zusammenhang sieht, sieht sehr schnell, was das heißt. Trotzdem möchte ich das nochmal ganz kurz aufschlüsseln. Der Weinberg hier steht sozusagen für Gottes Reich. Das haben wir im Alten Testament schon, etwa in Jesaja 5. Da wird das bezogen auf das Haus Israel. Nicht, das wäre jetzt nochmal ein ganzes großes Thema für sich. Nicht der Reichsgedanke im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Lassen wir das mal zunächst so stehen. Der Weinberg steht für Gottes Reich. Für den Bereich, der Gott gehört. Für Gottes Herrschaft. Für Gottes Eigentum sozusagen. Und dementsprechend ist der Hausherr Gott. Der Hausherr, der sozusagen auf den Marktplatz geht, steht für Gott. Die herumstehenden Menschen, das sind die Menschen, die Gott nicht dienen. Da heißt noch nicht mal, ob sie ihn kennen oder nicht, sie dienen ihm nicht. Sie stehen einfach herum, machen nichts, dienen ihm nicht, vielleicht auch, weil sie nicht gefragt worden sind. Das ergibt eigentlich auch so ein bisschen der Zusammenhang. Also könnte man tatsächlich auch geneigt sein zu sagen, das sind die Menschen, die Gott gar nicht kennen. Die wissen gar nicht, dass es diesen Weinberg gibt. Vielleicht haben sie schon mal davon gehört, ahnen das. Nicht, kommen aber natürlich selbst nicht auf die Idee, mal anzufragen, könnte ich hier nicht im Weinberg mitmachen. Die Menschen, die Gott nicht dienen. Die Anstellung, von der hier die Rede ist, also was der Hausherr macht, spricht sie an. Das ist der Ruf zur Mitarbeit für Gott. Darum geht es. Gott geht hin und beruft sozusagen zur Mitarbeit in dem Bereich, dem ihm gehört. Der Tag, von dem hier die Rede ist, steht für die Lebenszeit eines Menschen. Jeder Mensch hat eine Lebenszeit und hier der Tag im übertragenen Sinne nicht, da ist der Morgen und dann der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag und schlussendlich der Abend. Die Auszahlung, von der hier die Rede ist, das ist der Moment, der kommen wird, wo Gott seine Mitarbeiter belohnen wird. Das ist ganz interessant. An vielen Stellen spricht die Bibel davon, dass Gott seine Mitarbeiter belohnt. Und ein nicht ganz unwesentlicher Punkt ist die Belohnung auch hier in Matthäus 20. Schauen wir uns das mal ein wenig näher an. Ich möchte mal drei Dinge hervorheben, die hier ganz besonders wichtig sind, die Jesus uns hier in ganz besonderer Weise wichtig machen möchte. Das erste, der Herr beruft zur Mitarbeit in seinem Weinberg. Das berührt eine ganz wesentliche Frage, nämlich die Frage, was bedeutet Christsein eigentlich? Also bei Christsein geht es ja um viel, an Jesus glauben, mit Jesus leben und so weiter. Gerade im Matthäusevangelium haben wir sehr unterschiedliche Ausdrücke dafür und Bilder, was das heißt. An anderer Stelle sagt Jesus zum Beispiel, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. An wieder anderer Stelle heißt es, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also, wie das so oft in der Schrift ist, werden die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt. Man nennt das auch Multiperspektivität. Muss man sich jetzt nicht unbedingt merken. Aber so macht Gott das. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zeigt er uns und gibt uns zu verstehen, was er möchte. Was bedeutet Christsein eigentlich? Das ist eine ganz spannende Frage und diese Frage wird hier ganz wesentlich beantwortet. Christsein bedeutet nämlich zunächst mal ganz grundsätzlich, dass ich dem Herrn diene. Der Herr kommt sozusagen auf mich zu. Das ist ganz interessant, das finden wir in der Bibel auch. Nicht wir sind es, die die ganze Zeit sozusagen warten, dass Gott endlich kommt, sondern Gott kommt auf uns zu. Das steht schon am Anfang unseres Lebens mit dem Herrn. Gott beruft uns. Wo Gott nicht auf uns zukommt, würde kein Mensch auf die Idee kommen, auf Gott zuzukommen. Es gibt Menschen, die suchen ganz allgemein und fragen, Mensch, da muss doch noch was Höheres geben und so weiter. Aber niemand kann dem Herrn dienen, das sagt uns die Bibel ganz deutlich, an vielen Stellen, wenn Gott nicht zuvor auf uns zukommt. Und er kommt auf uns zu. Er kommt auf jeden Menschen zu seiner Zeit und in einer Weise, wie er es für richtig hält. Dabei benutzt er uns auch. Also diejenigen, die ihn schon kennen unter uns, die benutzt er dazu auch. Das nennen wir dann Evangelisation oder Mission. Gott braucht uns dazu auch. Dass wir sozusagen hinterher an die Hecken und Zäune gehen sollen und die Menschen rufen sollen, sozusagen zum Reich Gottes, zum Dienst für den Herrn, ja, zum Herrn. Das heißt also, wenn ich in meinem Leben Ja gesagt habe zu Jesus, wenn ich sozusagen, man könnte ja neusprachlich das so ein bisschen bezeichnen, diesen Deal gewissermaßen eingegangen bin, das war es ja, Marktplatz, nicht wahr? Man wird sich einig, so und so, das und das ist die Lage, so und so sieht das aus, willst du? Ja, gut, ich will. Dann bin ich Mitarbeiter in Gottes Weinberg. Das heißt, Christsein ohne mitzuarbeiten in Gottes Weinberg geht gar nicht. Gibt's nicht. Ist vielleicht ein Missverständnis, dass Glaube heißt und Jesus nachzufolgen, einfach nur für richtig zu halten, dass es Jesus gibt. Und vielleicht am Sonntag zusammenzukommen, in den Gottesdienst zu kommen, sagen, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen Lobpreis. Wunderbarer Lobpreis, herrlich. Gott zu loben, das ist ein Vorrecht der Gemeinde Jesu. Und wer diesen Herrn persönlich kennt, ja, weiß, was es heißt. Ich darf, so wie ich bin, vor meinem Herrn stehen. Ich darf ihn loben und preisen. Das alles, so sagt uns die Bibel aber ganz deutlich, bringt überhaupt nichts und ist nichts wert, wenn wir nicht dem Herrn dienen. So einfach ist das. Es heißt mal an einer Stelle im Propheten Amos, geht mir weg mit dem Geplärr eurer Lieder. Warum? Warum? Weil sich das ganze Glaubensleben sozusagen nur darauf erstreckt, irgendwelche äußeren Zeremonien irgendwie was zu machen, aber man dient dem Herrn nicht. Das ist einem eigentlich völlig egal. Man arbeitet nicht mit im Reich Gottes. Man arbeitet nicht mit im Weinberg des Herrn. Das geht nicht. Sagt uns die Bibel ganz deutlich. Wer Jesus nachfolgt, ist Arbeiter im Weinberg Gottes. Und wenn ich nicht mitarbeite im Weinberg Gottes, dann muss ich mir die Frage gefallen lassen, diene ich dem Herrn überhaupt? Was bedeutet mir das Ganze eigentlich? Das ist eine sehr ernste Frage eigentlich. Christsein und Jesus nachfolgen bedeutet immer zugleich Mitarbeiter in Gottes Weinberg zu sein. Und wenn ich in Gottes Weinberg nicht mitarbeite, wenn mir das egal ist, dann stellen sich ganz andere grundsätzliche Fragen. Nun wird jetzt der eine oder andere sagen, ja Mensch, ich kann ja nicht so und so, ich bin vielleicht schon viel zu alt, nicht wahr? Es geht um unser Herz. Es geht nicht darum, dass am Ende, und das macht Matthäus 20 hier sehr schön deutlich, es wird ja gar nicht abgerechnet, so du hast jetzt 10 Stunden und du hast ein paar Trauben mehr abgeerntet als der, also kriegst du noch ein paar Cent mehr obendrauf, darum geht es ja gar nicht. Es geht um unser Herz, Wo, lieber Bruder, liebe Schwester, wo ist unser Herz? Das ist die entscheidende Frage. Das ist die Frage, die Jesus hier in den Raum stellt. Wo ist mein Herz? Der Herr kommt auf uns zu und diejenigen, die das erlebt haben, die ihr Leben vielleicht dem Herrn sogar schon mal übereignet haben, die gesagt haben, Jesus, dir soll mein Leben gehören, gehören zu Gottes Mitarbeitern. Ob sie das wollen oder nicht, sie sind es dadurch, dass sie dem Ruf gefolgt sind. Oder sie sind es nicht, aber dann sind sie dem Ruf auch nicht wirklich gefolgt, ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Gleichung, ist überhaupt nicht kompliziert. Ganz einfache Geschichte. Wenn Jesus auf uns zukommt und in die Nachfolge ruft, dann ruft er uns immer zur Mitarbeit in seinem Weinberg. Immer. Was anderes gibt es überhaupt gar nicht. Das ist übrigens nicht nur in den Gleichnissen Jesu so, sondern das ist im gesamten Neuen Testament so. Bei Paulus finden wir das auch. Denken wir mal an Leib Christi. Ja, wenn wir an Leib Christi denken und an 1. Korinther 12 und so, 1. Korinther 13, 1. Korinther 14, da denken manche vielleicht zuerst mal an die Gaben. Was für tolle Gaben man kriegt, vielleicht wenn man mit Jesus lebt, der eine kann dies besser hinterher, der andere jenes und man kann vielleicht noch was, was man vorher überhaupt nicht konnte, gewirkt durch den Heiligen Geist und man freut sich sozusagen dieser Dinge. Ja, das ist auch schön. Und Gott gibt das auch. Das ist wunderbar. Aber die Gaben sind immer gegeben zum Dienen. Ein jeder diene mit der Gabe, die er vom Herrn empfangen hat. Sonst nützt die Gabe gar nichts. Also wenn ich nicht bereit bin, sozusagen meinen Platz im Weinberg Gottes einzunehmen, da kann ich Gaben haben, so viel wie ich will, das ist überhaupt nichts nütze. Eher noch zum Stolz, dass man sagt, oh, boah, ich kann das hier, ich kann vielleicht Zungen reden und so und die anderen können das vielleicht nicht so. Oder ich habe schon mal gebetet und da ist jemand geheilt und so. Wunderbar, wenn Gott das macht, ganz prima, keine Frage. Wir haben einen großen, wunderbaren Gott. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Aber es geht um unser Herz. Wenn es mir nur darum geht, Gaben zu haben, damit ich sie habe, und sozusagen mehr kann als vorher, dann dient das, wenn ich nicht dem Herrn diene, und da sind wir bei 1. Korinther 13, dann dient das zu nichts anderem, als dass ich in der Versuchung stehe, dass ich mich aufblähe, dass ich mich für besser halte, dass ich mich für toller halte, dass ich mich für geistlicher halte als andere. Das ist eine große Versuchung. Die Gaben sind gegeben zum Dienen. Da ist der Geber, der uns sozusagen was mitgegeben hat, damit wir eben unseren Platz im Weinberg ausfüllen können. Damit wir sozusagen das richtige Messer an der richtigen Stelle haben, um die Weinlese, also Weintrauben, abzuschneiden. Als junger Student hatte ich mal die Möglichkeit, dabei zu sein. Man mag mir das verzeihen, ich bin des Süddeutschen nicht so mächtig. Und als ich direkt, sagen wir mal, von mittleren Gefilden aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen, dem herrlichen Wuppertal sozusagen, in die Schweiz kam zum Studieren, kriegte ich Kontakte auf der badischen Seite. Da gibt es ja sehr viele Gläubige, auch übrigens gläubige Weinbauern. Und irgendwie ist der Kontakt zustande gekommen und da fragt mich einer, Hunschmidt Hoherbste. Ich hatte keine Ahnung, was dieser nette Mensch meinte. Irgendwann habe ich das dann mitgeschnitten, also wenn man dann länger da ist, dann hört man sich ein und so und irgendwann ist das dann alles kein Problem mehr. Er meinte, Weinlese. Die hatten nämlich einen Weinberg. Das war total cool. Also würden unsere Kinder sagen, das war total cool. Auf jeden Fall hatten die einen Weinberg und dann wurde geherbstet. Deswegen auch der Herbst, weil der Herbst die Weinlese ist oder die Zeit der Wein. Deswegen heißt der Herbst übrigens auch Herbst oder die Weinlese Herbsten. Keine Ahnung, was da jetzt sozusagen grundsätzlich ist. Und da hatte jeder so seine Funktion. ganz unterschiedlich. Manche hatten noch so richtig, das war richtig Handarbeit, so auf hinten so einen großen Korb und so, der ist die ganze Zeit rumgegangen und hat sozusagen eingesammelt, was die anderen so abgeschnitten hatten. Ich hab mich dann auch mal so ein bisschen versucht und so, hab dann so eine Schere gekriegt und noch irgend so ein Equipment. Auf jeden Fall dann die Trauben abschneiden. Herrlich. Gut edel. Gut edel. Wusste vorher gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Gut edel. Klingt aber gut und ich muss sagen, schmeckt auch gut. Dafür sind die Gaben da. Dass wir zur rechten Zeit unser Messer, unsere Körbe, alles haben, was wir brauchen, um sozusagen unseren Platz im Weinberg einzunehmen. So macht das der Herr. Damit wir nicht ohne Werkzeuge losgehen, um das zu tun, was er möchte. Es wird immer zu wenig Mitarbeiter geben. Das ist auch gut so. Man möge sich mal vorstellen, eine Gemeinde sagt, wir haben genug. Unvorstellbar. Es gibt nicht genug, kann nicht genug geben. Also es ist immer gut, wenn Mitarbeiter gebraucht werden, wenn zu wenig sind, weil da ist dann Potenzial drin, Wachstumpotenzial. Man kann nie sagen, so, jetzt ist alles im grünen Bereich, wir brauchen keinen mehr. Das wäre ganz schrecklich. Und so kann jeder seinen Platz finden. Und dieser Weinberg, das sind alle Bereiche, wo Gott sozusagen sein Reich baut. Und ein ganz wesentlicher Teil, das ist definitiv die Gemeinde. Definitiv. Die Gemeinde ist das Herzstück der Nachfolge Jesu. Es ist die Verwirklichung des Leibes Christi auf Erden. Wenn Gott sein Reich baut, baut er es durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist sozusagen der Arm Gottes in dieser Welt. Nicht, dass Gott auch ohne uns was tun könnte, das macht er und das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz ist die Gemeinde Jesu ein ganz wesentlicher Bestandteil des Handelns Gottes auf dieser Erde, ein ganz wesentlicher Bereich des Weinberges. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge, gehöre ich zu einer Gemeinde. Christsein ohne Gemeinde geht nicht. Verbindlichkeit, ganz wichtig bei Jesus. Heute leben wir in einer Zeit der allgemein um sich greifenden Unverbindlichkeit. Verbindlichkeit, ich gehöre dazu. Mir geht es nicht darum, mal diesen oder jenen zu treffen, sondern mir geht es darum, Jesus zu dienen, für Jesus da zu sein. Und wir kommen zusammen, um Jesus zu ehren. Das ist das Allerwichtigste. Aber dann eben die Frage, an welcher Stelle, wo ist mein Platz, wo ich mithelfen kann, dass Gottes Reich gebaut wird? Das ist eine ganz wesentliche Frage, nicht nur am Anfang des Weges mit Jesus, sondern eigentlich immer. Die ganze Zeit. Gut, wird der ein oder andere sein, der sagen wird, oh, ich habe meinen Platz gefunden. Wunderbar, füll ihn aus. Jemand anders wird die Frage stellen, ha, wo ist mein Platz denn vielleicht? Stell diese Frage, aber verbring nicht 20 Jahre lang nur mit dieser Frage, sondern mach's einfach mal. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel auf den Pastor zugehen oder auf andere Mitarbeiter fragen, ha, ich würde gerne mitmachen. Und die Mitarbeiter, vielleicht auch, wenn neue Menschen dazukommen, wenn Gott neue dazu tut, einfach mal drauf zugehen und sagen, Mensch, schön, dass du da bist. Könntest du dir nicht vorstellen, an dieser oder jener Stelle auch mitzuhelfen? Du wirst gebraucht. Nö, ich werde nicht gebraucht. Woher nehmen wir das denn? Ich werde nicht gebraucht. Woher nehmen wir das? Das denken wir uns vielleicht so. Denk, ich bin nicht gut genug. Manche denken vielleicht, ich rauche ja noch. Nur Nichtraucher dürfen mitarbeiten im Reich Gottes. Was für ein Blödsinn, wo steht das denn? An dieser oder jener Stelle habe ich noch zu kämpfen. Ja gut, das haben wir doch alle. Jeder. Jeder hat seine Stellen, wo er noch zu kämpfen hat. Wir alle stehen doch in der, wie man früher so schön sagte, in der Heiligung. Das heißt, dass unser Leben verändert wird durch den Herrn. Nicht? Stell dir mal vor, jemand sagt, nö, ich brauche keine Veränderung mehr, ich bin fertig jetzt. Ist alles in Ordnung bei mir. Wenn wir darauf warten, bis das so ist und wir dann erst sagen, so, jetzt kann es losgehen, jetzt bin ich soweit und jetzt kann ich für Jesus unterwegs sein, dann wird sich das Ganze verlagern auf den Himmel. Das ist völlig klar, weil erst da wird das so sein. Und da werden wir auch für den Herrn unterwegs sein, aber er möchte, dass wir schon jetzt anfangen. Jeder wird gebraucht. Im Übrigen, in diesem Gleichnis wird auch nicht lange gefeilscht. Die Anfrage lautet, möchtest du mir nachfolgen, möchtest du für mich unterwegs sein? Das ist die Anfrage Jesu. Möchtest du mir dienen? Möchtest du in meinem Weinberg arbeiten? Der Sinnlosigkeit endlich ein Ende geben, hier auf diesem komischen Marktplatz da? Ja oder nein? Dann kann man auch Nein sagen. Man kann auch Ja sagen. Interessant ist, es ging mehrmals am Tage, diese ganze Geschichte, sogar ganz am Schluss, da heißt es um die 11. Stunde. Nicht? Weil nach der 12. Stunde war Schluss, da war sozusagen Feierabend. Warum? Es wurde dunkel, da ging nichts mehr. Nicht? In Israel, wer da mal im Sommer war, das geht recht schnell. Also bei uns ist ja die sogenannte blaue Stunde, in der Fotografie kennt man das, die blaue Stunde. Und da ist dann eine Stunde sozusagen blau und wird immer dunkler und irgendwann ist dann ganz dunkel. In Israel dauert das 10 Minuten vielleicht. Da ist taghell und nach 10 Minuten, klatsch, ist es dunkel. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es geht ratzfatz. Das heißt, die blaue Stunde geht nur 10 Minuten lang und deswegen ist nach der 12. Stunde ziemlich schnell Schluss. Und deswegen geht er hier nochmal um die 11. Stunde. Da stehen tatsächlich auch noch welche. Immer wieder wird die Frage gestellt, ja, kann man eigentlich nur als Jugendlicher zum Glauben an Jesus kommen, sozusagen in der Frühphase? Nein, das ist Unsinn. Ich kann zu jeder Zeit eintreten, sozusagen, in die Nachfolge Jesu. Jesus geht mehrmals, und wenn wir das jetzt mal auf unser Leben beziehen, ja, dann lässt sich daraus in gewisser Weise schließen, dass jeder Mensch mehrmals angesprochen wird. Und dann sind auch am Abend des Lebens noch welche da. Es gibt Menschen, die entscheiden sich auf dem Sterbebett für Jesus oder in ihrer letzten Stunde. Ganz prominentes Beispiel in der Bibel haben wir auch, der andere Schächer am Kreuz. Der hatte überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, jetzt noch groß was zu reißen, noch eine Missionsreise zu machen oder so. Das war nicht mehr möglich. Und trotzdem, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Herrlich, wunderbar. Auch am Abend des Lebens geht der Herr noch mal los. Das ist doch verheißungsvoll. Gerade so, wenn wir an die Senioren- und Pflegeheime denken, das ist doch verheißungsvoll. Gott sucht Leute, das Alter spielt keine Rolle, Vorbildung spielt keine Rolle, übrigens auch theologische Vorbildung nicht. Klar, wenn man im Bereich der Lehre unterwegs ist, dann sollte man schon ein paar grundsätzliche Dinge kennen, aber dafür gibt es ja dann auch die Möglichkeit von Schulungen und so weiter. Gott spricht jeden an und Gott möchte auch dich berufen, möchte, dass auch du dabei bist, dass auch du mitarbeitest in seinem Reich. Und wer ihn noch nicht kennt, wenn Sie das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, Gott hat eine Aufgabe für jeden, auch für Sie, auch für dich. Und da spielt es keine Rolle, wie alt man am Ende des Tages ist. Es gibt in der Missionsgeschichte, ich möchte mal ganz viele Beispiele, ganz tolle Menschen, die Gott gebraucht hat. Ich möchte mal zwei Beispiele rausgreifen. Ein Beispiel ist William Carey. William Carey, manche kennen ihn vielleicht, andere noch nicht, macht auch nichts. William Carey war ein ganz armer Schuster in London und er hatte irgendwie einen Ruf in die Mission. Aber wie der da ankam, dieser komische Typ, haben die Kirchenbehörden seiner Zeit gesagt, nee, also dich können wir beim allerbesten Willen nicht brauchen. So einen schrägen Vogel wie dich, nee, komm, geh mal wieder in deine Schusterstube und mach dein Ding da. Was hat er gemacht? Er hat seinen Schusterladen verkauft, hat sozusagen, wie man heute sagen würde, alles auf eine Karte gesetzt. Dann kaufte er sich eine Schiffskarte und fuhr damit nach Übersee. William Carey, dieser unbändigende Gehorsam, so könnte man sagen, dieser William Carey wurde zu einer der größten Missionare in der gesamten Missionsgeschichte. Ein weiteres Beispiel. Bartholomäus Ziegenbalg. Nur ist mir ein bisschen komischer Name. Auf jeden Fall hieß es in seinem Abschlusszeugnis, er sei schwach an Leib und Seele. Note mangelhaft. Dieser Bartholomäus Ziegenbalg ging in die Mission nach Indien. Nach Indien, 1700 herum, war schon ein Schnack, nach Indien zu gehen um 1700, weil da gab es noch keine Flugzeuge. Gott hat ihn gebraucht und er schrieb schon früh eine Grammatik für die Tamilen. Unzählige Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen. Eine regelrechte Erweckung ist ausgebrochen durch diesen Mann. Schwach an Leib und Seele. Sätzen 6. So einfach. Bei Gott gelten ganz andere Dinge. Jeder ist brauchbar für Gott. Auch du. Du bist brauchbar. Gott braucht dich. Auch wenn du dir das vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Arbeit im Weinberg gibt es genug. Ein zweites. Gott belohnt seine Mitarbeiter. Wow, das ist der Hammer. Wir machen das nicht umsonst. Gott belohnt uns. Aber nach ganz anderen Kriterien wie wir belohnt Gott. Aber das ist mal ein ganz wesentlicher Gedanke, dass unsere Arbeit für Gott, unser Dienst, unsere Hingabe von Gott ultimativ belohnt wird. Das ist der Hammer. Gott belohnt uns dafür. Wow! Auch hier gibt es sehr unterschiedliche Stellen im Neuen Testament. Der Herr des Weinbergs ist sozusagen kein Schinder, der den gerechten Lohn vorenthält. Bei Gott gibt es immer mehr, als man verdient. Immer. Man kriegt nicht nur, was man verdient, denn das wäre ja der Verdienst, sondern Gott gibt eine Riesenschippe sozusagen obendrauf. Treue und Hingabe sind am Ende des Tages, was zählt. Konrad Eisler, das ist so einer von der alten Garde. Ich habe mal die Möglichkeit gehabt, ihn predigen zu hören. Vielleicht kennt der ein oder andere ihn ja, so richtig so Stuttgart und so. Auf jeden Fall berichtet Konrad Eisler, das hat mich doch sehr berührt, muss ich sagen. Er sagt, er hat als Student in einer Fabrik gearbeitet. So, Studium finanzieren und so, da hat man ja auch nicht viel Geld und so. Auf jeden Fall hat er die Möglichkeit, in einer Fabrik zu arbeiten. Dort musste er so gusseiserne Teile durchbohren. Was das genau war, hat er nicht erzählt, muss irgendwelche Teile Löcher reinmachen. So, und als die Vorgesetzten weg waren, die kamen dann mal so durch und dann waren sie wieder weg, sagte ein Arbeiter zu ihm, du, hör mal, wenn der Meister weg ist, ne, dann schnappst du dir ein Rohr, setzt es drauf und dann geht's schneller. Du kriegst am Ende mehr Kohle. Und ich dachte, oh, das ist aber super. Dann mache ich. Hat er das gemacht. Meister weg, Rohr drauf und das Ergebnis war super. Er war tatsächlich 2 Stunden früher fertig fürs selbe Geld. Ist doch schon mal richtig, lohnt sich doch. Wenn man das jetzt mal so jeden Tag macht, da kommt schon einiges zusammen. Am nächsten Morgen, so berichtet er, kam sozusagen die Erweckung anderer Art, nennen wir es mal so. Da stand nämlich der Meister mit einem ziemlich, sagen wir mal, zerknirschten Gesicht. Man könnte auch sagen, saure Gurkengesicht oder so. Was war passiert? Alles verbohrt. Alles Schrott. Dadurch, dass das eben halt, weiß nicht, was er da im Einzelnen gemacht hat, jedenfalls war durch die Schnelligkeit oder durch diesen Trick, ne, wodurch den das vermeintlich schneller geht, waren die Gewinde kaputt. Das hat nicht funktioniert. Und dann kam der Tag der Auszahlung und er hat nicht schlecht gestaunt. Kein Abzug, alles drin. Lohn sozusagen für meinen Schrott. Das ist doch der Hammer, oder? Lohn für meinen Schrott. Und genauso ist das auch bei dem Herrn. Wie viel Schrott produzieren wir? Wie komisch sind wir manchmal und wie schräg. Und trotzdem, der Herr sieht unser Herz. Er weiß, wie wir es meinen. Lohn für meinen Schrott. Am Schluss des Lebens hat jeder von uns eine Kette von Versäumnissen und trotzdem Lohn für meine Schuld. Kein Aufrechnen. So ist unser Gott. Das ist der Lohngedanke des Neuen Testaments. Lohn gerade noch für meine Sünde. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Nicht? Der Herr ist treu, in dessen Dienst wir stehen. Das ist doch dieses wunderbare ältere Lied. Der Herr ist gut. Und damit zu dem letzten Gedanken. Der Herr belohnt uns nach seinem Maß. Es ist sein Maß. Wenn wir jetzt mal in dieses Gleichnis hineinschauen, da sehen wir, also nach irdischen Maßstäben war jetzt natürlich der, der den ganzen Tag dabei war, geneigt, unzufrieden zu sein. Kann man nachvollziehen, weil der hat ja den ganzen Tag jetzt gearbeitet. Kriegt am Ende aber denselben Lohn. Warum? Das ist doch komisch. Er ist den ganzen Tag im Weinberg abgemüht, nicht? Hat den Herrn schon früh kennengelernt, dient ihm sein Leben lang und am Ende gibt es denselben Lohn wie für den Schächer am Kreuz, der noch nicht mal eine einzige Missionsreise gemacht hat. Ist doch komisch, oder? Und dann denkt er sich, oh, was kriege ich jetzt und so? Nicht? Kriege ich bestimmt 10 Silberschäkel. Ist doch schön. Also nochmal ein Sonderplatz im Himmel irgendwo. Also so ein Ehrenplatz. Direkt neben dem Königsthron wäre doch schön. Wir alle kriegen Platz neben dem Königsthron. Das ist das Wunderbare. Wir haben doch viel mehr gearbeitet, ist doch Unrecht. Und da sagt der Weinbergbesitzer, wieso? Jeder kriegt was abgemacht, war es nicht ungerecht. Bei diesem Gleichnis geht es ja nicht sozusagen um ethische Vorgaben für Lohnverhandlungen, wie das manchmal so gewertet wird. Darum geht es ja hier gar nicht. Nein, es geht letztlich um Gottes Treue. Dass Gott nicht aufrechnet, Versagen gegen Erfolg. Der eine 3 Stunden, der andere nur 2. Sondern es geht letztlich um nichts anderes als um unsere Treue. Gott gibt jedem den verheißenen Lohn. Wir zählen, wir berechnen, und das ist in irdischen Zusammenhängen ja auch gut und richtig. Aber was sozusagen den Lohn der Nachfolge betrifft, da geht es um ganz andere Dinge. Nämlich um die Frage, hast du im Weinberg mitgearbeitet oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Wenn ja, kriegst du den vollen Lohn. Wenn nicht, kriegst du gar nichts. Solange ich ein Glück genieße, welches ich verdient habe, mag alles okay sein. Aber wehe dem, ein anderer scheint bevorzugt zu werden, nicht? Da ist dann unser menschlicher Geist doch eher so, dass er sagt, oh, das ist aber ungerecht. Der meiste Krach, übrigens unter den Menschen, und da sind Gemeinden ja bekanntlicherweise nicht ganz ausgenommen, entsteht in der Regel durch gekränkte Egos. Ist das Ego gekränkt? Nicht nur, aber es ist nicht selten ein Punkt. Aber wenn wir mit Gott aufrechnen wollen, dann sind wir ganz schnell sozusagen an unsere eigene Sünde gewiesen, an unser eigenes Versagen, an unsere eigene Schwäche. Auch das wird deutlich in den Evangelien, dein Schalksknecht beispielsweise. Fassen wir zusammen. Der Herr beruft zur Mitarbeit in seinem Weinberg. Und hier geht es immer um alles oder nichts. Die Frage ist, wo stehe ich? Bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Dabei sein bedeutet aber auch ganz dabei zu sein, nicht nur so halb. Nicht nur mit dem einen Bein drin, mit dem anderen Bein draußen. Rissige Zisternen, das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht bei dem Herrn. Das Zweite, der Herr belohnt seine Mitarbeiter. Ja, uns erwartet ein großartiger Lohn. Wenn wir Entbehrungen für den Herrn in Kauf nehmen, dann machen wir das niemals umsonst. Der Herr lässt sich nicht schenken von uns, nie. Zu keiner einzigen Sekunde. Er möchte einfach nur unsere Treue. Und damit ist das Dritte gesagt, dass er uns belohnt nach seinem Maß. Und so möchte ich uns sozusagen an diesem Vormittag, an diesem Sonntag entlassen, hier mit diesem wunderbaren Wort aus der Berufung des Propheten Jesaja. Das ist Jesaja 6, Vers 8. Da heißt es: Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und dann die Antwort des Jesajas, die ihn zu einem Propheten Gottes macht, zu einem Werkzeug in Gottes Hand. Hier bin ich, sende mich. Können wir das auch sagen? Können wir, wenn wir Gottes Stimme hören, mit Einstimmen sagen, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, gebrauche mich. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Aber der Herr versorgt mit den 5 Broten und 2 Fischen, die wir vielleicht haben, 5000 Menschen. Was haben wir zu bringen? Das ist der Punkt. Sein Segen, unsere Bereitschaft. Amen.